Was mir heute sehr bewusst ist, dass ich Schwierigkeiten habe, in die Welt rauszugehen. Aber das Kino bringt mir die Welt näher.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Mein Name ist Stefan Ribler, ich moderiere den Podcast. Ich bin Dozent an der Fachhochschule der Ostschweiz. Der heutige Gast ist Alex Oberholzer, seines Zeichens Filmjournalist und Filmkritiker und seit der Geburt behindert. Mich freut es wahnsinnig, dass du da bist, Alex.
Mich auch.
Du bist von Anfang an vom Kulturzyklus ein treuer Begleiter von uns, ein fachlicher Begleiter. Du bist dort, wo wir Film zeigen. Bist du der, der so die Schnittstelle schliesst zwischen dem Filmjournalismus und auch dem, was das Thema Behinderung ist? Ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die du immer wieder in Interviews und in Gesprächen gestellt bekommst, nämlich, was ist dein Lieblingsfilm? Du, wo du so viele Filme kritisierst und geschaut hast und auch dich auseinandergesetzt hast. Ich würde aber eine konkretere Frage stellen, was ist dein Lieblingsfilm, wo das Thema Behinderung hat?
Oh Gott, das ist jetzt also schwierig. Es ist schon schwierig, der Lieblingsfilm. Den kann ich immerhin, einfach weil jemand immer gefragt wird, weiss ich es anfangs. Es ist nicht nie am Marienbad. Den Film kennt niemand. Aber meine These ist ja sowieso die, Lieblingsfilm, die sieht man dann, wenn man noch ziemlich jung ist, wenn Seele, Herz und Hirn noch jungfräulich ist und eben man noch sehr empfänglich ist für verschiedene Sachen. Und ich bin jetzt zuerst mal so richtig wahnsinnig unglücklich verliebt gewesen, wo der Film halt gerade im Kino gekommen ist, vom Alain René. Und dort hatte ich das Gefühl, das ist jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der mich versteht. Wenn ich heute den Film anschaue, muss ich sagen, um Gottes Willen, es kommt niemand raus, man hat keine Ahnung, um was es geht. Aber das ist ja der Zustand, in dem man sich dann befindet. Also darum, Lieblingsfilme, die sind meistens Filme, die man als Jugendliche hatte. In der Zwischenzeit gibt es viel, viel andere noch. Und der Lieblingsfilm, was Behinderung anbelangt, ja, jetzt, also von den aktuellen würde ich schon sagen, Hors Norm finde ich sehr, sehr gut, weil er einfach zeigt, wie unmöglich zum Teil die Situation ist, um Menschen mit einer Behinderung irgendwo unterzubringen. Oder dann mit dem DiCaprio hat es einen Film gegeben, wie hat jetzt der schon wieder geheißen, wo er einen geistig Behinderten spielt. Und dort bin ich einfach erschüttert gewesen, wie ich es gedacht habe. Leonardo DiCaprio hat man hier noch nicht gekannt, das war sein erster Film. Ich bin überzeugt, der ist geistig behindert. Und bin dann sofort natürlich heim, als ich Besprechung geschrieben habe, gehe nachrecherchieren und herausgefunden, ist ein Schauspieler, das kann gar nicht sein. Aber er hat dann mit dem Film nicht umsonst eigentlich den Grundstein gelegt zu seiner Weltkarriere, die er ja nachher angelegt hat.
Thema Film und Behinderung immer so problembeladen. Immer auch so ein bisschen am Rand von Film, wie man aber jetzt, aber der Film nimmt Rain Man mit dem Dustin Hoffman und mit dem Tom Cruise, ist da ja wie ein Mainstream oder Zugang zum Mainstream gekommen und auch ein Thema, wo es sehr sperrig ist, auf eine gute oder zugängliche Art hat können transportieren. Wäre das auch ein Medium zum Aufklären?
Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also, meine These ist sowieso, es kommt nicht darauf an, ob es gute Filme sind oder schlechte Filme, ob es qualitativ hervorragende sind oder miserable, ob sie das Thema ernst nehmen oder ob sie sich lächerlich machen über die Behinderten. Entscheidend ist, dass Menschen mit Behinderung vorkommen in den Filmen. Das, finde ich, hat schon einen grossen aufklärerischen Wert. Weil es gibt auch mit nicht behinderten Menschen, gibt's gute Filme und schlechte Filme. Es kommen gleich alle in Kinos und häufig laufen die schlechten ja viel besser als die guten. Aber wichtig ist, dass sie auch in den Filmen vorkommen. In der Gesellschaft kommen sie auch vor, sind sie lange versteckt worden, aber heute versteckt man sie ja nicht mehr, Gott sei Dank. Also müssen sie auch in den Filmen vorkommen. Und darum plädiere ich immer dafür, egal wie die Filme sind, sie sollen vorkommen. Darum finde ich auch Rain Man, ich finde den gut. Oder Ziemlich beste Freunde, der Welterfolg, oder? Das finde ich super, obwohl dort immer, wenn es ernst wird oder problematisch wird, wird dann ausblendet, oder? Also unvergessen, die Schlussszene ist ja genial. Ein Blind Date, die schöne Frau kommt, sitzt vis-à-vis vom Rollstuhlmann ab, sie bestellen das Getränk, die Musik fangen an zu spielen, abblend, oder? Ja, steckt sie ihm das Röhrli ins Weinglas? Was macht er, wenn er aufs WC muss? Und so weiter. Das findet alles nicht mehr statt. Und trotzdem hat der Film eine grosse, positive Wirkung, was Inklusion anbelangt. Einfach weil sich alle daran gewöhnen, ja, es gibt halt jetzt auch solche.
Jetzt stecken wir mit rein, Alex. Und jetzt muss ich trotzdem fragen, Rain Man, auch der Film mit dem DiCaprio, wo du gesagt hast, das sind keine Menschen mit Behinderung. Sondern die spielen, die übersetzen die Rolle als Menschen mit Behinderung. Warum besetzt man solche Rollen nicht mit Menschen mit Behinderung?
Der Kinozuschauer will, dass, wenn der Film fertig ist, der Mensch wieder aufsteht und nicht weiter spuddert und geäufert. Es gibt ein typisches Beispiel vom Superman. Der Reeve, ein Weltstar in Hollywood. Dann hat er einen Rittunfall gehabt, querschnittsgelähmt. Und es gibt einen berühmten Film, wo ein gelähmter Detektiv, ein Hitchcock-Film, Rear Window, ein Detektiv, wegen einem Unfall, kann er nicht mehr recherchieren, schaut er zum Fenster aus und beobachtet im Nachbarhaus einen Mord. Berühmter Film. Dann hat man gefunden, es wäre doch jetzt ideal, der Weltstar, der wirklich gelähmt ist, spielt den gelähmten Detektiv. Und hat ein Remake gemacht von dem Film. Hat kein Mensch schauen. Nein, das will man dann schon nicht. Die sollen dann nachher wieder aufstehen.
Wir haben beim Kulturzyklus den Film mit dem Samuel Koch gezeigt.
Ja,
Samuel Koch, wie weht denn das? Der schwere Unfall.
Ja.
Und jetzt auch beeinträchtigt, hat eine Theaterkarriere gemacht oder eine Theaterausbildung gemacht und hat einen Film gedreht, der ganz explizit auch das Behinderte sein spiegelt. Und auch der hat, glaube ich, nicht so einen Erfolg gehabt. Nein. Obwohl eigentlich mit der Person Samuel Koch, hat man ja einen Protagonist gehabt, wo hätte können sagen, der könnte Erfolg haben, auch im Kino, auch im Mainstream-Kino.
Ja, ja.
Da würde ich die These unterstützen.
Ja, ich bin überzeugt, dass sie stimmt, ja. Mhm. Das will der Zuschauer nicht. Nein, er will die Illusion haben, dass es dann schon noch klappt. Es ist auch alles noch viel zu neu, weißt, es gibt ja noch praktisch keine Schauspieler und Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen. Der Samuel Koch ist jetzt einer, oder? Der ist berühmt worden, wo er behindert worden ist. Vorher hat ihn niemand gekannt, oder? Und darum hat er können auch eine Schauspielausbildung machen. Ich kenne jetzt im ganzen deutschsprachigen Raum noch einen Schauspieler, einen Kleinwüchsigen mit irgend so, mit einer Behinderung. Und der hat jetzt eine feste Anstellung bekommen, in den Münchner Kammerspiel. Erwin Ajulic oder so etwas. Er hat vorher auch eine Rolle gehabt in der Lindenstrasse. Den hat man ihn kennengelernt. Und im englischen Sprachraum gibt es 2, 3, die können leben davon, so knapp, als Schauspieler. Aber sonst ist das alles noch sehr, sehr neu. Das gibt es noch nicht so. Und darum muss man halt auch den Zuschauern und Zuschauerinnen sich noch ein bisschen Zeit lassen.
Darf ich dich etwas Provokatives noch fragen?
Ja.
Also wenn jetzt Filmschaffende auch ein Stück weit Gesellschaft spiegelt, in dem, was du jetzt da erzählt hast, würde denn da auch heissen, dass in der Gesellschaft will man die behinderten Menschen nicht wirklich wahrnehmen? Weil ich muss mich ja auseinandersetzen mit einem Anderssein.
Ja, das hat mir ja sehr lange nicht wollen. Das hat mir ja sehr lange nicht wollen. Also, ich bin ja als Kind in einem Kinderspital aufgewachsen, oder? Also, die ersten 10 Jahre bin ich im Kinderspital gewesen. Fernab von jeder Realität. Also, am Gartenhag von dem Spital hat für mich die Welt aufgehört. Das ist meine Welt gewesen. Absoluter Schonraum. Und, wo ich dann dort haben müssen, raus, das war ja das Schlimmste gewesen, das war ein Sprung in Güllentrog gewesen, in die Welt hinaus. Da habe ich dann gesehen, ja, es gibt ja gar keine andere Behinderte. Die ersten 10 Jahre von meinem Leben habe ich gemeint, es gibt nur Behinderte und Krankenschwestern. Und plötzlich sehe ich, es gibt gar keine Behinderte. Es gibt nur solche, die einem über den Haufen rennen. Und sonst gibt es nichts.
Mhm.
Also das war früher ja noch Alltag gewesen. Und dann erst, als ich so langsam irgendwie erwachsen worden bin, ist überhaupt der Gedanke erst aufgekommen, dass man Gesellschaft durchmischt, dass man Menschen mit Behinderungen nicht einfach in Heim, in Sonderschulen, in geschützten Werkstätten, und nachher in Altersheim quasi von der Gesellschaft separiert.
Wie kommt man denn dazu, die Kindheit im Spital zu verbringen? Was war denn überhaupt der Grund gewesen? Wieso hast du so lange Zeit auch im Spital verbracht hast?
Also gut, ich bin behindert auf die Welt gekommen mit Missbildungen. Und das hat meine Eltern sehr erschreckt. Und dann bin ich zu meinen Grosseltern gekommen. Und dann habe ich mit 1 Kinderlähmung bekommen. Und damals haben wir Kinderlähmungen einfach weggesteckt, weggeschoben. Es sind alle Kinderlähmungen im Kinderspital auf Foltern am Albis gelandet. Wir sind dort 60 Kinder mit Kinderlähmungen. Und haben es schön untereinander, haben nicht gewusst, dass es noch etwas anderes gibt.
Also du bist im Spital, bist aufgewachsen.
Ich bin im Spital aufgewachsen.
Hast du dort deine Kindheit verbracht?
Ja.
Muss ich mir denn da vorstellen, wie ins Internat am Wochenende hast du dürfen heim, oder?
Das stellst du dir ganz falsch vor, nein. Ich bin mit 12 das erste Mal heim, ich habe meine Eltern nicht gekannt. Ich habe gefragt meine Mutter, wer sind sie? Dann hat sie gesagt, ich bin deine Mami. Dann habe ich gesagt, gut, ich sage ihnen, sie Mami. Und dann haben die erste Frage gestellt, wieso haben sie kein Hübli an? Weil alle Schwestern haben damals immer Hüblis angehabt. Dann hat sie gesagt, du kannst mir du sagen. Und das hatte ich gar nicht wollen, weil ich hatte zwar im Kinderspital auch Schwestern gehabt, die haben mir das Du angeboten, aber das sind die ganz Jungen, ganz Sympathischen gewesen. Die haben mir gesagt, Alex, wenn es niemand sieht, kannst du mir Du sagen. Aber meiner Mutter wollte Du sagen. Nein, das ist so. Nein, weil man hat damals den Eltern auch gesagt, es ist gescheit, sie besuchen ihre Kinder nicht. Erstens bringen sie Bazillen und zweitens züchten sie Heimweh. Und meine Eltern haben das geglaubt und sind mich dann nicht besuchen.
Wie bist du denn überhaupt dazugekommen, so in der Film, Genre im Zusammenhang mit Journalismus, mit Kritik überhaupt einzusteigen?
Ja, der Weg ist ein komplizierter, ein schwieriger gewesen. Im Nachhinein natürlich auch ein total witziger. Also, wo ich ja dann aus dem Sonderraum Kinderspital, das ist ja gewesen, wie ein Paradies, aber halt ein Paradies, wo man erst hätte schätzen lernen, wo man dann rausgekommen ist, weil rundum war ja dann am Anfang die Hölle gewesen. Und, dann habe ich ja wahnsinnig Mühe gehabt, mich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Bin dann auch in die Normalschule gekommen, das erste Mal. Das war auch eine Katastrophe gewesen, weil in der Spitalschule bin ich immer der Beste gewesen, ohne dass ich je etwas gemacht habe. Und plötzlich habe ich nicht mehr alles 6er, sondern nur noch 4,5er und 5er. Und ich bin entsetzt gewesen. Also mein erstes Zeugnis habe ich mit dem Tintengummi korrigiert, bis ganz viele Leute plötzlich in meinem Zimmer gestanden sind und von Urkundenfälschung geschwafelt haben. Ich habe keine Ahnung, was es heisst, oder? Aber ich habe gemerkt, es ist etwas Ernstes, weil es sind ganz viele Leute plötzlich im Bett gestanden. Also gut. Jedenfalls, ich habe die Welt nicht gekannt. Ich bin, habe mich auch natürlich reflexartig, das macht man dann, mich zurückgezogen und, bin nur noch in die Schule und heim ins Zimmer und, haben gewusst, also das Leben ist jetzt nicht mehr schön. Und hat durch das auch keine Ahnung gehabt, oder? Von der Welt und vom Leben. Und dann bin ich in die Sek, und nach der dritten Sek habe ich zum Berufsberater und dann hat er gesagt, Alex, du bist gut im Rechnen, du gehst am gescheitsten auf eine Bank. Und mit meinem Weltbild von damals habe ich gemeint, eine Bank sei eine Bank, oder? Und hat gedacht, ja, aber ich kann doch nicht den ganzen, das Leben lang auf der Bank sitzen. Das ist ja wahnsinnig langweilig. Und hat dann Gott sei Dank die Aufnahmeprüfung ins Gymi bestanden. Oder? Und dann dort beim Berufsberater wieder das Gleiche am Schluss bei der Matur. Herr Oberholzer, mit Ihnen kann man offen reden. Sie finden nie eine Stelle. Also studieren Sie Mathematik. Da braucht es immer jemanden. Hoppla, ich finde nie eine Stelle, oder? Dann habe ich aber autoritätsgläubig, wie ich bin, das ist mir erstens, wenn man im Kinderspital aufwächst, zweitens, wenn man behindert ist, habe ich Mathematik studiert. Habe das abgeschlossen, habe sofort eine Stelle gefunden und habe aber dann nach einem halben Jahr gemerkt, ich bin wieder genau gleich wie im Gymi. Ich schaue auf die Uhr, total gelangweilt und es ist erst Viertel ab 3. Und so kann ich nicht 65 werden. Das geht nicht. Und ich hätte da aber nicht den Mut gehabt, mein Leben total umzukrempeln. Es hat dann enttäuschte Liebe gebraucht. Und dann habe ich gewusst, so, jetzt habe ich das Schönste, was ich gegeben hat, habe ich erlebt. Das ist jetzt auch vorbei. Jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo ich das Leben in die eigene Hand muss nehmen. Jetzt mache ich nur noch, was ich will. Jetzt studiere ich Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Publizistik. Und auch wenn alle sagen, du findest nie eine Stelle mit dem, das ist mir völlig egal. Ich studiere einfach das, weil es mich interessiert. Han aber, weil es schon das zweite Studium war, das Studium selber müssen verdienen. Ich habe kein Stipendium mehr bekommen. Das habe ich gemacht als Vorleser in der Blindenhörbücherei und als Korrektor beim Diogenes Verlag. Dann habe ich auch Schule gegeben. Und irgendwann habe ich aber realisiert, ich brauche einfach wahnsinnig viel Geld fürs Kino. Und dann habe ich mich recherchiert, wie komme ich zu einem Pass. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tut man Platz anweisen, das ist in meinem Fall nicht möglich, oder macht Filmkritiken. Und zu den grossen Zeitungen habe ich gewusst, zu denen kann ich nicht, das sind ja meine Götter, die ich dauernd lese. Also habe ich mich bei einer Jugendzeitung in Zürich beworben und die haben dann gesagt, ja, ich soll eine Filmkritik schreiben, sie haben zwar schon eine, aber sie dürfen dann abstimmen, wer das den Ausweis überkäme. Und dann habe ich den Ausweis bekommen, habe dann alle zwei Wochen regelmässig markiert und dann immer mehr Anfragen bekommen von anderen Zeitungen. Und irgendwann ist dann auch das Radio gekommen und dort bin ich dann gelandet, auch aufgrund von meiner Behinderung, weil ich bin dann zum ersten Mal Vater geworden und dann habe ich wieder eine Arbeitsausfallversicherung machen als Freischaffender und dann hat man gesagt, man nehme mich nicht, aber ich könnte das umgehen, indem ich mich neu mit anstellen lasse. Und dann habe ich das im Radio gesagt, ob sie mich anstellen, weil sie eh immer mehr Beiträge von mir haben wollen und dann haben sie mich angestellt.
Jetzt ist mir aufgefallen, du hast einen Weg gemacht, wie man den macht, dass ein Mensch mit keiner Behinderung, dann ist man auch herausgefordert. Man hat ganz verschiedene Anforderungen. Und jetzt bringst du noch eine Behinderung mit, Vater geworden, schauen, wie finanziere ich überhaupt mein Leben, wie finanziere ich das Leben von meinem Kind. Gibt es da einen Punkt, wo du gesagt hast, und die Fähigkeit oder die Ressourcen, die haben mir geholfen, die Lebensanforderungen auch in dieser Situation können gut zu meistern?
Ja, also, was heisst geholfen? Ich habe einfach überraschenderweise mal wirklich wahnsinnig Glück gehabt. Es bewerben sich ja während dem Studium sehr viele Leute als Lehrer. Und vor allem als, in der Berufsschule als allgemeinbildende Lehrer. Und dort habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen auf meine Blindbewerbung. Und da hat mir der Berufsschullehrrektor von der Gipserschule hat gesagt, ich sei fast seine letzte Rettung. Sie haben im letzten Jahr drei Lehrer verbraucht. Einer sei mit Manneskraft ausgestellt worden, ein anderer sei jetzt in der Klinik, ein dritter habe ich gerade heute Morgen abgesagt, da käme ich nicht, da getraue sich nicht. Und jetzt habe ich in meiner Bewerbung gelesen, ich komme ja mit zwei Stück unterrichten. Er soll den nicht verschrecken. Und jetzt habe ich gedacht, das sei vielleicht eine Chance. Da müssen sich die Gipser nicht mit ihrer Manneskraft beweisen, sondern da gehen das vielleicht auf eine andere Art. Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich. Also mich können sie umblasen, mich müssen sie nicht raustragen. Und dann hat er gefragt, ob ich mir das zutraue. Und ich habe gesagt, ja, weil ich auch gewusst habe, wenn man bei den Gipser ein Jahr lang schafft, dann kann man sich nachher Berufsgattung aussuchen und ich kann immer wieder zu den Grafiker. Und es klappt, ein Jahr später bin ich zu den Grafiker.
Und wenn ich dieser Erzählung folge, sind wie so zwei Seiten. Das eine ist, die hat Behinderung geholfen. Nämlich, dass sie nicht hast, musst auf die gleichen Ebene auseinandersetzen mit diesen Lehrlingen. Und auf der anderen Seite dann meine Frage, hast du müssen in dieser Situation und auch später mehr müssen leisten, weil du behindert bist? Also hast du müssen mehr beweisen, mehr durchsetzen, mehr kämpfen, als vielleicht andere, die nicht behindert sind?
Das ist wahnsinnig schwierig, das zu beurteilen. Ich denke einfach, durch das, dass ich immer das machen konnte, was ich halt wirklich gut hatte, wo ich nicht behindert bin. Also die gibt's ja dann zu motivieren, indem man halt über Fußball und über Frauen und über Geld und über Autos redet und sie so kann motivieren, etwas für ihre Allgemeinbildung zu machen. Oder ob man im Radio einfach so begeisterungsfähig und emotional durchkommt, dass die Leute einem quasi am Maul hängen. Das ist etwas, wo meine Behinderung jetzt wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Es ist schwierig zu beurteilen, aber es kann natürlich schon sein, weil ich genau gewusst habe, ich habe keine andere Chance. Wenn ich noch einmal bin, dann muss ich die Chance packen. Ich kann mir es nicht leisten, dort etwas aufs Spiel zu setzen.
Bei dem Rückschau, den du gemacht hast, kommt immer wieder so das Thema Liebe. Da hast du auch immer wieder gesagt, das ist ein Thema von dich, das ein Leitthema ist, auch so ein Leitpunkt ist. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was so das Medium ist, Film. Weißt du, den Liebesfilm, den du uns empfehlen würdest? Also, der Liebesfilm. Also ich bin jetzt bei deinem Herzthema, Alex.
Ja, aber das findet ja nicht im Film statt. Das ist spannend in der Realität.
Ja, aber es gibt doch sicher so, weißt du, der Film, wo du sagst, der bewegt, der berührt, der ist...
Jawohl, okay,
der zeigt das Bild, oder? Von Liebe, wie ich Liebe verstehe, oder...
Nein, er zeigt nicht das, wie ich verstehe. Einfach einer, der mich am meisten... Der Liebesfilm, der mich am meisten ergriffen hat, ist «Les Amants du Pont Neuf», «Die Liebenden vom Pont Neuf». Der spielt eigentlich nur eben oben und unter dem Pont Neuf, der Brücke in Paris. Es ist eine Liebe zwischen dem Penner und einer Künstlerin, einer Malerin, die zunehmend erblindet. Also das ist so eine Schicksalsgemeinschaft.
Liebe und Behinderung ist auch immer ein Thema, manchmal auch ein Tabuthema. Wie hast denn du Liebe erlebt? Wie hast du überhaupt können Liebesbeziehungen eingehen? Wie hast du Liebesbeziehungen gefunden?
Also ich bin in ein reines Männergymnasium. Und dort erlebt man ja Pubertät, Postpubertät. Und irgendwann ist dort ein grosses Thema Frauen. Und dann hat man immer so Frauen von der Töchterschule eingeladen, damit man Kaffee zu machen. Dort bin ich nie gegangen, weil ich nicht einfach im Eckli sitzen und schauen, wie die anderen tanzen und schmusen. Und dann ist natürlich immer auch das Thema, wer hat jetzt schon eine Freundin? Wer hat schon mal mit einer Frau geschlafen? Und so. Und dann sind das immer weniger geworden. Und das haben natürlich alle gewusst. Also, ich bin nicht der Letzte, weil der Letzte ist der Alex, oder? Das ist ja klar, weil der kommt nie an die Fets, der lernt nie eine Frau kennen und mit dem will eh niemand ins Bett. Und für mich ist das auch klar gewesen. Und, ich habe mir dann einfach, wie immer, in solchen unmöglichen Situationen, ich finde mich mit den Tatsachen ab und habe einfach, dann mir festgelegt, okay, ich werde auch glücklich ohne Frau, ich kaufe mal ein gutes Auto und irgendwie ergreife einen tollen Beruf. Frauen sind für mich kein Thema. Ich habe mich dann in dieser Zeit auch immer mehr so ein bisschen mit der Selbsthilfe angefangen befassen und habe gemerkt, so, wir haben so eine Selbsthilfegruppe gehabt mit Behinderten und Nicht-Behinderten zusammen und habe dort gemerkt, dass das Thema mit den Frauen wahnsinnig wichtig ist. Also die Behinderten sehnen sich alle nach einer Frau und alle haben keine. Und dann haben wir angefangen, so, damit es wenigstens mal zu Sexualität kommen, haben wir dann so angefangen, Reisen organisieren nach Holland. Weil wir haben gewusst, in Holland gibt es behindertengerechte Puffs. Und dann haben wir auch noch so Ferienreisen gemacht, einfach mit Behinderten und Nicht-Behinderten zusammen, damit sich wenigstens Leute haben können kennenlernen. Und der Vorteil dort ist schon mal, da muss eine Behinderung nicht mehr als Thema mal abbauen, weil die Leute, die so in solche Ferien kommen, mit Behinderten und Nicht-Behinderten, sind ja die Behinderten schon mal akzeptiert. Oder? Also, das ist dann noch gut gewesen. Und für mich nach dem, und dort habe ich eben festgestellt, bei diesen Reisen auch und in der Selbsthilfegruppe, dass für verschiedene Leute das Thema eine Frau so wichtig wird, dass es das ganze Leben bestimmt. Und das habe ich eben nicht wollen und darum habe ich das Thema weggelegt. Also Frauen sind für mich nicht mehr existent. Das gibt's jetzt halt für mich nicht. Ich kann nichts dafür, aber ich würde auch nicht mit mir ins Bett, oder? Und Gott sei Dank ist ja die Realität viel fantasievoller als die eigene Vorstellungskraft. Es hat sich eine Frau in mich verliebt. Eine verheiratete Frau. Die hat sich also zuerst scheiden lassen wegen mir. Und da haben mich dann diverse Leute gefragt, ist das nicht grauenhaft? Jetzt tut sich eine junge Frau wegen dir scheiden lassen. Ist das nicht schlimm? Dann habe ich immer gesagt, nein, ich fühle mich wieder Alain Delon. Weil als Scheidungsgrund ist gestanden Ehebruch in Südfrankreich. Und über die Liebe von dieser Frau zu mir und auch zu meinem Körper, habe ich dann auch meinen Körper selber annehmen können. Das habe ich vorher nicht können. Und das ist für mich sehr, sehr entscheidend gewesen. Und sie hat mich dann nach 2 Jahren wieder verlassen. Und das ist insofern dann auch wichtig gewesen, weil der Schritt erst hat mir ermöglicht, selbstständig zu werden und zu wissen, jetzt mache ich nur noch, was ich will, weil das Allerschönste, was es gibt, habe ich ja schon erlebt.
Danke vielmals für den feinen Blick. Und jetzt möchte ich trotzdem nochmal, wie vertieft reingehen. Wir haben während dem Kulturzyklus mal einen Film gezeigt über eine Sexualtherapeutin. Von jemandem, der ans Bett gebunden ist aufgrund von einer Krankheit, von einer Behinderung.
Ja, ich erinnere mich.
Und dort war so ein starkes Thema gewesen, Sexualbegleitung, Sexualassistenz und. Hätte da, wenn du das schon gehabt hättest, wo du jung warst, hätte das dich unterstützen können, hätte dir das geholfen? Wäre das für dich irgendeiner Form ein Zugang gewesen, wo du sagst, wenn wir da hätten, dann müssen auf Holland irgendwo ein Bordell suchen, wo ich mit dem Rollstuhl reinkomme?
Ja, also je nach Angebot hätte ich das Generalabonnement gelöst.
Wunderbar. Ich hätte dir das finanziert, oh, wenn ich die Chance hätte. In der Rückschau, wo du uns dargelegt hast, wie bist du überhaupt zum Filmjournalismus gekommen und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Liebesfilm, der dich bewegt, habe ich mich gefragt, hat es denn einen Film gegeben, wo, wie der Trigger war, der dich bewegt hat, sich noch mehr mit Film auseinandersetzen oder wie du gesagt hast, mein ganzes Geld für Film ausgeben. Gibt es solche Filme? Also ich mag mich erinnern, die hat es gegeben, so in der Pubertät, nach Pubertät, die sind sehr stark hängen geblieben und die haben dann wie so mir Lust gemacht, noch mehr ins Kino zu gehen. Und ich auch sehr viel Geld ausgegeben, früher ins Kino zu gehen. Und die Filme gibt es. Hat es denn die Filme auch für dich gegeben?
Also vorher noch einfach gesehen, du bist jetzt also ein Beleg dafür, für das, was ich vorher gesagt habe. Die Filme, die einem besonders hängen bleiben, das sind die, die man eben sehr früh sieht, in der Pubertät oder in der Postpubertät. Und ich weiß es nicht, nein, meine ersten Filmerlebnisse sind eigentlich eher enttäuschend. Der erste Film, den ich gesehen habe, war Easy Rider, und der hat mir gar nicht so gefallen. Das war für mich so eine fremde Welt, die Rocker und und der zweite war, da hat der Geschichtslehrer im Gymi gesagt, wir müssen den schauen. Mit dem Marlon Brando und der Maria Schneider.
Der letzte Tango von Paris.
Last Tango of Paris, genau. Jawohl. Und der hat mich auch mehr verstört als etwas anderes. Nein, es ist ein langsamer Zugang gsi zu dem. Und ich bin erst eigentlich im Nachhinein ist mir darüber klar geworden, warum mich das Kino so fasziniert. Ich habe wahrscheinlich unbewusst hier schon realisiert, was mir heute sehr bewusst ist, dass ich Schwierigkeiten habe, in die Welt rauszugehen. Oder? Aber das Kino bringt mir die Welt näher. Also ich habe eigentlich, es ist eigentlich der einzige Journalistenberuf, den ich erlernen konnte, oder? Das ist das, ich muss noch einmal hin, wo die Welt zu mir gebracht wird. Alle anderen, meine Redaktionskollegen, müssen immer raussäckeln, wenn irgendwo ein Feuerwehrauto hornet oder wenn irgendwie ein Telefon kommt mit etwas Dramatischem drin. Dann müssen die absäckeln. Und ich muss nie absäckeln, die Welt kommt immer zu mir. Das ist natürlich das Phänomenale. Und das ist ganz unbewusst passiert. Aber im Nachhinein habe ich plötzlich das Gefühl bekommen, doch, es macht eigentlich Sinn.
Ich mag mich noch gut erinnern, den Marcel Reich,
Ranitzky,
genau, der hat ja Kritik als Kunstform ein Stück weit etabliert. Obwohl er sich dagegen gewehrt hat. Siehst denn du deine Form, sich mit Film auseinandersetzen und denen Kritik können auch darlegen, greifbar machen, den Film als Kunstform?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Nein. Also ich sehe mich total banal. Ich finde es erstens lässig, dass ich auf so eine Art Geld verdienen kann. Also ich habe 4 Kinder, ich muss viel Geld verdienen. Oder? Und dass ich das alles zusammenbringe, das finde ich lässig, indem ich einfach nur ins Kino gehe und nachher an einen Schreibtisch sitze und ein bisschen töckele. Und ich weiss noch, wo der Roger Schawinski mich damals geholt hat. Also er hat meine Zeitungsberichte gelesen und hat dann gefunden, mit dem den würde ich kennenlernen. Dann hat er gesagt, er ging sehr viel ins Kino, aber er rede mir nicht rein. Er hat einfach eine Forderung. Wenn man mich höre, über Film reden, dann darf ich mir weder abschalten noch umschalten. Also es muss auch für die Leute spannend sein, die sich nicht fürs Kino interessieren. Das hat mich schon sehr fasziniert. Also der Anspruch, den finde ich lässig, den finde ich toll. Und den habe ich ja selber auch an etwas, oder? Ich will auch gepackt werden. Und das versuche ich seit 40 Jahren, versuche ich jetzt das zu erfüllen. Und ich höre ja immer wieder Reaktionen, also wenn dann Leute mich kennenlernen, die mich nur durchs Radio kennen, sagen, Jesus Gott, das ist ja Wahnsinn, man hört dich schon so lange und du bist immer noch so jugendlich und immer noch so frisch und alles. Und das hat mit dem zu tun. Du musst Begeisterungsfähigkeit können behalten, damit du auf die Art kannst die Leute am Radio magnetisieren. Das geht sonst nicht. Und es ist ja gut, gell? So habe ich auch eine super Stelle noch bekommen. Also die letzten irgendwie 15 Jahre habe ich noch in der Kommunikation vom Bund geschafft. Und die haben mich geholt, weil mich jemand immer gehört hat im Radio über Film reden und der hat sich überhaupt nicht für Film interessiert. Aber hat nachher gefunden, genau so jemanden brauchen wir beim Bund, bei uns in der Kommunikation. Wir müssen den Leuten auch ein Zeug erzählen, was nicht interessiert, oder? Jetzt müssen wir einen haben, der das so erzählen kann, dass sie eben anhören.
Jetzt bist du in dem Bereich Journalismus, Kritik, Film, wärst du lieber Regisseur, Filmschauspieler?
Nein, das könnte ich alles nicht. Nein, das könnte ich nicht.
Das eine ist nicht können, aber das andere ist der Wunsch oder so.
Ich habe jetzt nicht einmal gemeint, weil ich es nicht kann vom Rollstuhl aus. Nein, das, ich könnte es nicht als Mensch, als Typ. Der Regisseur ist ein Diktator. Oder? Und das bin ich nicht. Nein.
Wenn man so das Thema nimmt, wie geht man jetzt auch im Konsum von Film, sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo es relativ schwierig ist, den Konsum von Film im Kino. Und was bedeutet das für einen Filmjournalist, für einen Filmkritiker?
Also gut, beim Lockdown ist ganz klar, ich habe von einem Tag auf den anderen auf Fernsehtipps umgestellt. Weil es gibt ja 1000 Filme, die pro Tag im Fernsehen kommen, auf unseren 700 Sendern, die wir angefangen haben. Und dann kann ich dort einfach die Besten rauspicken. Und jetzt, wo das Kino wieder läuft, bin ich eine Weile lang auch unschlüssig gewesen. Soll ich wirklich Kino weitermachen, obwohl ich ja weiss von den Kinobesitzern, dass Kinos meistens leer sind, dass sehr wenige Leute ins Kino gehen. Und wieder umstellen auf Fernsehen, oder soll ich weiter Kino machen? Und jetzt ist es halt so, beim Radio wird ja immer alles erforscht, oder? Es wird genau geschaut, wie viele Leute hören dann und wie wird reagiert auf dem Internet und so. Und dann sieht man einfach, dass meine Filmbesprechungen sehr beliebt sind. Und darum hat man jetzt gesagt, ich soll weiterhin Film besprechen. Ich habe dann allerdings gesagt, ich habe ein Problem, es hat gar keine Filme mehr, die einem interessieren, weil die Grossen stoppen ja. Und jetzt habe ich aber gerade im Moment, habe ich jetzt eine Glückssträhne, weil so Gott will, findet ja doch, vielleicht halt nur virtuell, aber im Februar die Oscar-Verleihung statt. Und an die Oscar-Verleihung können ja nur Filme, die zwei Wochen mindestens im Kino gelaufen sind. Und jetzt gerade starten alle guten Netflix-Produktionen. Also alle Filme, die gar nicht fürs Kino vorgesehen sind, die kommen immer Ende Jahr gleich ins Kino, damit Netflix-Filme an die Oscar verleihen können. Und darum hat sie im Moment super Filme im Kino. Alles Netflix-Produktion, oder? Ist ja völlig absurd. Man hat immer gesagt, Netflix tötet das Kino. Jetzt rettet Netflix das Kino.
Ja, rettet Netflix Kino oder einfach Film?
Im Moment auch das Kino, weil sonst hat es gar keine Filme in den Kinos.
Jetzt wird diskutiert, dann auch James Bond im Streaming-Verfahren und nicht in die Kino hineinzubringen. Ist das nicht der Dolchstoss, der zum definitiven Niedergang der Kinos, wie wir es kennen, führt?
Also ich sage, der Dolchstoss ist es nicht, aber es wäre jammer schade. Ich fände es jammer schade. Aber ich glaube nicht, dass Kino stirbt. Vielleicht bin ich die falsche Generation. Aber ich denke es nicht. Es hat immer Liebhaber, die das wollen, in einem abgeschlossenen, verdunkelten Raum gesehen und nicht zuhause für sich. Film ist immer auch ein kollektives Erlebnis, auch wenn man jetzt manchmal allein im Kino sitzt. Aber es ist einfach etwas grundlegend anderes und ich glaube, es braucht schon noch ein paar Generationen, bis das Kino abgelöst wird. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, es gibt sogar dann wieder ein Revival, weil man jetzt wirklich dann genug hat vom Alleine vor dem Fernseher hocken und sich dann freut, wenn dann das Zeug wieder vorbei ist, dass man eben wieder kann an Open-Air-Veranstaltungen und auch ins Kino sitzen.
Welcher Film hat den genialsten, den tollsten, den verrücktesten Abschluss gehabt?
Also auch da muss ich halt wieder zurückgehen in einen quasi postpubertären Film, weil dort bleibt das Zeug einem liegen. Natürlich, jeder Actionfilm hat einen genialen Abschluss. Irgendein Feuerwerk, irgendeine Explosion, irgendwas weiß ich was alles. Aber der Schluss, der mir wirklich wahnsinnig geblieben ist, das ist in einem James-Bond-Film, ich weiß jetzt nicht mehr welchen, aber da liegt da so am Schluss der Sean Connery nicht mit dem Bond-Girl im Bett, sondern im Gummiboot. Und hinten dran geht die Sonne unter. Da habe ich gefunden, doch, das ist auch noch erstrebenswert, so eine Karriere.
Danke vielmals. Ich werde sicher noch mal schauen, ist der wirklich so als Abschluss. Ich würde dir noch gerne sagen, weil das mein Abschluss ist, auch in dieser postpubertären Zeit.
Sehr gerne, da bin ich gespannt.
Das ist der Film «Einer flog über das Kuckucksnest», oder? Wo die Indianer übers Kuckucksnest fliegt und nicht der Jack Nicholson, wo ja dann eigentlich in dem Bereich stirbt durch den Indianer, der dann geht. Danke vielmals, Alex Oberholzer, dass du bei uns gewesen bist.
Sehr gerne.
Sehr bereichend wieder gewesen, sehr spannend wieder gewesen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast und wünschen eine gute Zeit. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.